Das Thema heute ist, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es geht also um das Thema Vergebung. Zunächst möchte ich mit einer kleinen Geschichte anfangen. Kennt ihr die Herrnhuter Brüdergemeinde? Den meisten ist die Herrnhuter Brüdergemeinde wahrscheinlich ein Begriff durch die Losung, die sie seit über 300 Jahren veröffentlichen. Eine Besonderheit dieser Kirche ist aber auch die große Liebe zur Mission. Im Jahr 1752 war es ein Herrnhuter Missionar, der die erste Missionsreise zu den Inuit nach Labrador organisierte. Sein Name war Johann Christian Erhard. Die von ihm gegründete Missionsstation trug den schönen Namen Hoffnungstal. Erhard selbst starb schon nach wenigen Wochen eines gewaltsamen Todes nach seiner Ankunft und es dauerte sogar einige Jahrzehnte, bis die Arbeit Früchte trug. Neben all den Widrigkeiten trat aber vor allem ein Problem auf. Die Missionare stellten fest, dass es in der Sprache der Inuit kein Wort für das Wort Vergebung existierte. Was tun? Es ist schwer, über etwas zu sprechen, für das es kein Wort gibt. Sie konnten nur eine Sache tun, um das Problem zu lösen. Gemeinsam mit den Inuit entwickelten sie ein Wort. Die Missionare erklärten das Konzept von Vergebung. Was ist Vergebung? Was bedeutet sie? Was zeichnet sie aus? Und warum ist sie überhaupt wichtig? All diese Fragen wurden stundenlang besprochen und immer wieder neu ausgedrückt. Schließlich entwickelten sie das folgende Wort. Reagiert nicht? Ich muss es selber ablesen. Iso magi yu yung nai nemik. Dieses Wort steht für das, was die Inuit unter Vergebung verstehen. Wortwörtlich bedeutet es übersetzt, nicht mehr in der Lage sein, darüber nachzudenken. Ein interessantes Wort, finde ich. Aber dieser kleine Missionsbericht hat mich tatsächlich nachdenklich gemacht. Wir als Christen verwenden ja viele christliche Begriffe und Redewendungen, und ich glaube, häufig ohne wirklich über die Bedeutung nachzudenken, was wirklich dahinter steckt, oder? Zum Beispiel ist es ja eine schöne Tradition in dieser Gemeinde, dass wir am Ende des Gottesdienstes zusammen das Vaterunser beten. Und genau mit diesem Gebet, dem Vaterunser, möchte ich mich heute etwas näher beschäftigen. Genauer gesagt, mit einer Bitte aus dem Vaterunser, mit der Bitte um Vergebung. In Matthäus 6, Vers 12 lesen wir, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie oft haben wir diese Bitte schon gebetet? Wissen wir aber wirklich, was wir da beten? Denken wir ernsthaft noch drüber nach oder sprechen wir einfach mit, weil wir den Text auswendig können? Ich habe festgestellt, dass diese kleine, vermeintlich einfache Bitte es ganz schön in sich hat. Dass dieses Gebet gar nicht so einfach ist. Und dass diese Bitte auch Konsequenzen für mein Leben hat. Vergib uns unsere Schuld. Was meint Jesus mit Schuld? Schuld ist ein Begriff, der vor allem aus dem Wirtschaftsleben kommt. Schuld, Schulden, Darlehen. Schuld ist eine Leistung, zu der jemand verpflichtet ist. Meistens geht es dabei um Geld. Schuld gibt es aber auch im übertragenen Sinn, wie zum Beispiel bei ehelichen Verpflichtungen. Aber in unserer heutigen Zeit haben wir eigentlich ein relativ entspanntes Verhältnis zu Schulden, oder? Es ist vollkommen normal, sich zu verschulden. Fast jeder tut es. Kauf jetzt, zahl später. Zur Not gibt es Pfändungsschutzgrenzen, Offenbarungseid, Privatinsolvenz mit Restschuldbefreiung. Das ist zwar nicht schön, aber ein gewisser Lebensstandard ist gesichert. Mein Fernseher darf man zum Beispiel niemand nehmen in Deutschland. Immerhin habe ich hier Rechte. Für die Menschen damals ging es beim Thema Schulden weder um Investitionen wie Immobilienkredite noch um Konsumschulden. Für die Menschen damals ging es um Schulden aufgrund von lebensnotwendigen Anschaffungen. Schulden, weil die Familie ernährt werden musste oder Steuerschulden. Die Zinsen waren hoch damals und viele kamen aus dieser Schuldenfalle nicht mehr raus. Das sind Schulden, die erdrücken. Dieses Bild der Schuldenfalle, aus der du nicht mehr rauskommst, greift Jesus auf, um unser Verhältnis zu Gott zu beschreiben. Es gibt nämlich eine Schuld, die den Menschen von Gott trennt, und die ist unermesslich hoch. Jesus spricht im Gleichnis von einer Geldsumme von 10.000 Talenten. Damit können wir heute nicht mehr viel anfangen. Das ist aber eine unvorstellbare Summe. Nach heutigem Goldpreis sind das ungefähr 15 Milliarden Euro. Marcus Licinius Crassus war damals der reichste Mensch des Römischen Reiches, wahrscheinlich sogar der ganzen Welt. Am Lebensende hatte er ein Vermögen von ungefähr 7.000 Talenten, vielleicht ein bisschen mehr, ein riesiges Vermögen. Jesus legt aber nochmal einen drauf, er spricht von 10.000 Talenten. Er sagt damit, die Schuld ist unermesslich hoch. Du kannst sie nie bezahlen, keine Chance, du bist erledigt. Das Problem zur damaligen Zeit war, dass bei Zahlungsverzug die Schuldknechtschaft drohte. Bei Zahlungsverzug konntest du und deine Familie eingesperrt werden, bis alles bezahlt ist. Du konntest als Sklave verkauft werden, wenn du deine Schuld nicht begleichen konntest. Häufig mussten Familien sogar einzelne Kinder verkaufen, um ihre Schulden bezahlen zu können. Wie groß muss da die Verzweiflung gewesen sein? Kannst du dir das vorstellen, dein eigenes Kind als Sklave, als Arbeitskraft auf dem Feld, im Bordell? Du siehst dein Kind nie wieder und kannst nichts dagegen tun. Das ist Schuld. Und wenn Jesus damals von Schuld sprach, hatten die Menschen genau diese Bilder im Kopf. Jesus' Zuhörer wussten, was echte Schulden sind. Schulden, die erdrücken, Schulden, die zerstören. Und sie wussten auch, dass sie vor Gott schuldig waren. Warum sollten wir vor Gott schuldig sein, fragst du vielleicht. Weil wir kein Leben in Gottes Sinne führen. Wir übertreten Gottes Gebote, wir ignorieren seinen Willen, wir ruinieren seine Schöpfung, wir zerstören Beziehungen, verletzen andere Menschen. Dabei geht es nicht mal nur um Dinge, die wir tun, sondern auch um Dinge, die wir nicht tun. Ich habe doch gar nichts getan. Ja, genau. Genau das ist das Problem. Wie oft habe ich nicht gehandelt, wo ich hätte handeln sollen? Habe nicht ermutigt, wo meine Ermutigung gefragt war? Habe nicht geliebt, wo ich hätte lieben sollen? Wie oft sind wir die Liebe schuldig geblieben? Wir schaffen es nicht, nach Gottes Maßstäben zu leben, oder? Wir schaffen es ja nicht einmal, nach unseren eigenen Maßstäben zu leben. Wir müssen nur die Zeitung lesen und den Nachrichten schauen. Können wir uns da wirklich einreden, dass der Mensch von Grund auf gut ist? Wir erleben täglich, dass etwas Grundsätzliches auf der Welt schiefläuft. Es reicht aber bereits, wenn ich einfach mal mein Leben betrachte. Es gibt so vieles, was uns voneinander trennt und was uns von Gott trennt, und das ist Schuld. Wir sind vor Gott schuldig und das hat Konsequenzen. Wir müssen bezahlen, aber wir können nicht. Unmöglich, das schaffen wir nicht. Was jetzt? Was können wir tun? Wie kann ich meine Schuld loswerden? Uns bleibt nur der Offenbarungseid vor Gott. Uns bleibt nur die ehrliche Bitte, vergib uns unsere Schuld. Ist die Schuld damit einfach weg? Einfach zugedeckt mit dem Mantel der Liebe? Nein, jemand muss bezahlen. Jemand hat bezahlt. Jesus hat bezahlt mit seinem Leben. Das passiert aber nicht automatisch. Du musst ihn darum bitten. Gott wird dir nichts vergeben, wenn du nicht bereust. Gott wird deine Schulden nicht bezahlen, wenn du sie nicht zur Sprache bringst, wenn du nicht darum bittest. Das macht dieses Gebet so wichtig. Nun geht's aber weiter. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ganz ehrlich, hoffentlich nicht, oder? Hoffentlich vergibt Gott uns nicht so, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Hoffentlich handelt Gott nicht von uns, wie wir an anderen. Hoffentlich reagiert Gott nicht genauso wie wir, mit Wut, nachtragend, geleitet von Missgunst, mit Kränkung und Neid, Verletztheit, mit Beleidigtsein, mit Rachegefühlen. Hoffentlich handelt Gott nicht so an uns, hoffentlich handelt Gott an uns mit seiner großen Gnade und nicht so wie wir. Ich finde diese Aussage schwierig. Warum hat Jesus die Bitte um Vergebung so formuliert? Ist euch mal aufgefallen, dass es die einzige Bitte im Vaterunser ist, die an eine Gegenleistung gekoppelt zu sein scheint? Sie scheint von etwas abhängig zu sein, was wir tun müssen. Warum ist das so? Ich würde ja lieber einfach nur beten, vergib mir meine Schuld. Geht es dir genauso? Und wenn ich darüber nachdenke, ist es auch genau das, worum ich im Gebet normalerweise bitte. Gott, bitte vergib mir meine Schuld. Punkt. Reicht das nicht? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Das ist ja noch schlimmer. Es geht also nicht um etwas, was ich mir wünsche oder woran ich arbeite. Es ist kein Versprechen, dass ich es tun will. Und schon gar nicht eine unverbindliche Absichtserklärung, dass ich es vielleicht irgendwann mal in der Zukunft tun möchte. Es geht um etwas, was ich jetzt mache. Ich lasse selbst los und vergebe. In dem Moment, wenn ich Gott um Vergebung bitte. Das klingt ja fast so, als würde meine Vergebung nur wirksam werden, wenn ich anderen vergebe. Als würde meine Vergebung erst dann in Kraft treten, als hätte Vergebung eine Bedingung. Kann Jesus das so gemeint haben? Ist das richtig übersetzt? Ja, genau so ist das zu verstehen. Wenn ich anderen nicht vergebe, wird Gott mir meine Schuld nicht vergeben. So und nicht anders. Wie passt das mit unserem Gottesbild zusammen? Einem liebenden Gott, der vergibt bedingungslos. Kann Jesus das wirklich so gemeint haben? Ja, Jesus spricht nicht nur an dieser Stelle davon. Die Bibel ist da sehr deutlich. In Matthäus 18, Vers 23 bis 25 erklärt Jesus es seinen Jüngern anhand einer Geschichte. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Es wäre schön, wenn die Geschichte jetzt zu Ende wäre, oder? Ist sie aber nicht. Als dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm der Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ der Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Soweit eine erfundene Geschichte, ein Gleichnis. Aber jetzt kommt's. Ne? So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Diese Geschichte, die Jesus erzählt, drückt ein wichtiges Prinzip aus. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann wird Gott dir nicht vergeben. Das ist die einzige Bedingung, die Jesus für Vergebung nennt. Du bist bedingungslos geliebt. Du bist bedingungslos gewollt von Gott. Du bist bedingungslos angenommen. Du musst nichts leisten. Du kannst dir aber alles verscherzen. Schauen wir nochmal auf das Gleiche, was Jesus erzählt hat. Der erste Verwalter hat zuerst bedingungslos die Schulden vom König erlassen bekommen. Er musste nichts tun. Er musste nicht einmal ein Versprechen abgeben, in Zukunft nicht mehr so viele Schulden zu machen. Davon hätte man ja ausgehen können. Nichts. Nein, ihm wird alles bedingungslos erlassen. Und dann setzt er alles in den Sand. Vergib mir meine Schuld, auch wenn ich nicht vergebe meinen Schuldigern, so läuft es nicht. Und wenn ich nicht vergebe? Wenn wir selbst nicht vergeben wollen, missbrauchen wir Gottes Gabe an uns. Jesus spricht als Konsequenz von Folterknechten, schlimmes Bild. Er geht nicht näher darauf ein. Aber dieses Gleichnis macht eins deutlich. Unvergebenheit hat Konsequenzen. Nicht erst irgendwann, wenn wir einmal vor Gott stehen, sondern hier und jetzt für unser Leben. Unvergebenheit quält, Unvergebenheit blockiert. Unvergebenheit belastet dein Leben und nimmt dich gefangen. Kann es sein, dass Menschen sich durchs Leben quälen, seelisch belastet, vielleicht sogar mit körperlichen Beschwerden, beschwert im Herzen, weil sie die Beziehung zu anderen Menschen nicht klären? Kann es sein, dass selbst Christen ein beschwertes Leben führen, weil sie Vergebung in Anspruch nehmen wollen, selbst aber nicht vergeben? Kann es sein, dass auch wir von Enttäuschung und Verletzung gequält werden, weil wir anderen ihre Fehler nachtragen? Kann es sein, dass Beziehungen in Familien und in Gemeinden belastet sind, dass die Zusammenarbeit unter Christen irgendwie nicht möglich ist, weil wir in Unvergebenheit gefangen sind? Weil wir andere nicht freilassen in unseren Gedanken, in unseren Herzen? Verletzungen, Verbitterungen können in unserem Leben, in unseren Familien, aber auch in der Gemeinde großen Schaden anrichten. In Hebräer 12, Vers 15 warnt Petrus: Achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, es ist mal etwas vorgefallen. Du wurdest verletzt. Dir wurde übel mitgespielt. Du hast unter den Fehlern anderer gelitten. Und jetzt? Jetzt leidest du immer noch. Nicht wegen der Fehler anderer, sondern weil du sie nicht loslässt. Weil du in deinen Gedanken dranbleibst, anklagst, daran festhältst. John Bevere hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Köder des Feindes. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Der Köder des Feindes sind die Fehler, die andere Menschen in deinem Leben gemacht haben. Das, was andere Menschen falsch machen. Es ist so, als würde der Feind uns einen Köder hinwerfen. Wird er wohl zuschnappen? Wird sie darauf reinfallen? Wird eine Wurzel der Bitterkeit aufgehen, weil er sich ärgert? Wird er den Köder schlucken, der ihn vergiftet, sein Herz belastet, sein Wachstum blockiert, seine Freude löscht, sein Glauben zersetzt? Häufig funktioniert das, oder? Wie häufig schlucken wir diesen Köder? Sind nachtragend, dauernd gekränkt, immer noch verletzt? Manche wenden sich ab von den Geschwistern, von der Gemeinde, sogar von Gott. Ich möchte dir Mut machen, prüf mal dein Leben. Prüf mal, wie es um dich, dein Glauben und deine Nachfolge steht. Ist da alles in Ordnung oder quält dich etwas? Gibt es Erinnerungen oder Verletzungen, die an dir nagen? Gibt es Vorwürfe, die immer wieder hochkommen, wenn du an Dinge denkst oder bestimmte Menschen siehst? Gibt es Menschen in der Gemeinde, denen du aus dem Weg gehst? Bist du jemand, der Schluss gemacht hat mit Geschwistern? Schluss gemacht hat mit der Gemeinde, weil irgendwann mal was vorgefallen ist? Vielleicht sogar Schluss gemacht hat mit Gott? Sitzt du im Gefängnis der Unvergebenheit? Ich sag dir, Jesus hat ein anderes Leben für dich vorgesehen. Die Bibel sagt, wir sind zur Freiheit berufen. Vielleicht ist ein Schritt der Vergebung nötig in deinem Leben, vielleicht nach vielen Jahren. Diese Erfahrung machte schon Hiob. Seine drei Freunde hatten ihn in seiner unbeschreiblich schlimmen Lage zu Unrecht alles mögliche Üble unterstellt und wurden so an ihm schuldig. Hiob bekannte zunächst vor Gott seine eigene Schuld, ohne Wenn und Aber. Aber Gott erwartete mehr von ihm. Hiob musste auch noch seinen Freunden von Herzen vergeben, bevor Gott ihn überreich segnen konnte. Das tat Gott auf eine interessante Weise. Die Freunde mussten 7 Stiere und 7 Widder nehmen und diese bei Hiob als Brandopfer opfern. Das war ein klares Bekenntnis ihrer Schuld mit der Bitte um Vergebung. Dann aber musste Hiob für sie Fürbitte tun. Wir lesen in Vers 10, und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Gott erwartet von uns, dass wir Geschwister und auch andere Menschen freisprechen, loslassen, heilbringenden Segen für sie erbitten, damit er auch uns selbst freisprechen, loslassen kann und seinen heilbringenden Segen über uns ausgießen kann. Wir müssen anderen von Herzen vergeben. Genau das würde ich gerne gemeinsam tun. Ich würde gerne ein Experiment mit euch starten. Es gibt quasi Hausaufgaben diese Woche. Gibt es Menschen in der Gemeinde, die an dir schuldig geworden sind? Menschen, über die du keine guten Gedanken hast? Jemand, der dich vielleicht einfach nervt oder verärgert hat? Jemand, dem du aus dem Weg gehst? Vermutlich hat jeder von uns einen Namen und ein Gesicht vor Augen, oder? Wenn wir mal drüber nachdenken. Vielleicht sogar mehr als einen. Lass uns in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit ganz bewusst für diesen Menschen beten. Lass uns ganz bewusst diesen Menschen vergeben und ihn freisprechen. Lass uns Gottes Segen ganz speziell für diesen Menschen erbitten und für diesen Menschen Fürbitte leisten. Seid ihr dabei? Ja, wenn Vergebung nicht so schwer wäre, oder? Oft erscheint es uns so unmöglich. Es wäre ja einfach, wenn wir nur denjenigen vergeben müssten, die in Reue zu uns kommen und uns darum bitten, oder? Die schlechte Nachricht ist, die Bibel sagt uns, dass wir denen vergeben sollen, die gegen uns gesündigt haben, ohne Bedingungen. Sogar unendlich oft. Ist das überhaupt möglich? Corrie ten Boom beschreibt in ihrem Buch Die Zuflucht eine interessante Geschichte, wie sie von Vergebung herausgefordert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr ihre Geschichte kennt. Sie war als junges Mädchen im Konzentrationslager Ravensbrück. Und wenige Jahre nach ihrer Entlassung aus dem KZ hielt sie eine Reihe von Vorträgen zum Thema Vergebung. Bei einem dieser Vorträge stand sie plötzlich dem SS-Mann gegenüber, der vor der Tür zum Duschraum immer Wache gestanden hatte, an dem Corrie und ihre Schwester immer nackt vorbeilaufen mussten. Was für eine Demütigung. Und ihre Schwester hat das Ganze nicht überlebt. Der Mann kam ihr nach dem Vortrag strahlend entgegen, bedankte sich für den Vortrag und teilte ihr mit, dass er jetzt Christ ist und seine Sünden abgewaschen sind. Er streckte ihr die Hand entgegen und fragte sie ganz direkt, ob sie ihm denn vergeben hätte. Kann ein Mensch sowas vergeben? Corrie ten Boom schreibt dazu, Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Das ist nichts Menschliches, oder? Wenn wir jemanden vergeben, befreien wir einen Gefangenen und wir entdecken, dass wir selbst der Gefangene waren. Vergebung ist ein Prozess, der mich und meine Beziehungen verändert. Und Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht selbst getan hat. Vergebung hat Jesus alles gekostet, sein Leben. Das ist der Weg des Kreuzes, das Herzstück des Evangeliums. Vergebung ist das Wort, das Gott uns in Jesus zugesprochen hat. Das ist die Botschaft von diesem Kreuz, dass Gott sagt, ich liebe dich und ich will dir vergeben. Und ich gebe dir die Kraft, anderen zu vergeben.